Die Ouvertüre von Mozarts Oper Die Hochzeit des Figaro, gespielt im Kloster Korinth vor einem Jahr beim Koriner Musiksommer, dort von uns exklusiv aufgenommen und gespielt hat das Rundfunksinfonieorchester Berlin, das RSB, dirigiert Wladimir Jurowski und er ist, wie ich es versprochen habe, jetzt bei mir. Wladimir Jurowski, herzlich willkommen bei RBB Kultur.
Hallo.
Sie haben eben spontan gesagt, ja, wir müssen mehr Mozart spielen. Warum?
Na, Mozart tut uns allen gut. Und das Orchester hat sich sehr viel mit Wagner in letzter Zeit beschäftigt, auch mit Strauss, auch durch mich teilweise, vor allem durch Marek Janowski. Aber als ich kam, habe ich auch sehr, sehr viel Strauss mit denen gemacht, unter anderem die komplette Frau ohne Schatten. Aber jetzt diesen Mozart hören, denke ich, eine komplette Mozart-Oper würde uns allen gut tun und wahrscheinlich jetzt auch in dieser düsteren Post-Corona-Zeit auch ein bisschen Optimismus wiedergeben.
Ich habe mich schon oft gefragt, wenn ich Sie dirigieren gesehen habe, was überwiegt eigentlich bei Ihnen, wenn Sie da stehen und dirigieren, die Emotionen oder der Intellekt?
Das kann ich selber nicht beurteilen, um Gottes Willen. Ich versuche immer eine gute Balance zwischen den Dingen zu schaffen. Emotionen sind auf jeden Fall immer da, wenn ich Musik höre. Aber wenn ich Musik spiele, habe ich etliches im Kopf, was rein technischer Natur ist. Und das ist ja auch mein Beruf. Ich analysiere die Werke auch gern vorher, bevor ich sie spiele. Aber beim Dirigieren kann man auch nichts analysieren. In dem Moment, wo man analysiert, schaut man nach hinten und dann hat man den nächsten Einsatz schon verpasst. Also wie gesagt, ich reagiere nicht, ich emoziere nicht, ich analysiere nicht, ich agiere, ich musiziere. Was dabei überwiegt, ist eigentlich, dann müssen die Zuschauer, Zuhörer oder die Kritiker entscheiden.
Ist es Ihnen schon mal passiert, dass Musik Sie derart überwältigt hat, dass Sie gesagt haben, da warte ich mal noch ein paar Jahre, die Partitur fasse ich nicht an, da traue ich mich jetzt nicht ran?
Mehrmals. Also ich habe den Maler, dessen wegen ich überhaupt Dirigent geworden bin, kann man so sagen, salopp. Ich habe Maler bis zu meinem 8. oder 39. Geburtstag ja fast gar nicht angerührt. Und als ich ihn dann angerührt habe, dann bin ich von Opus 1 gegangen, vom klagenden Lied, und dann durch die ganzen Opera, jetzt bin ich bei Nummer 9 angekommen und da kam die Pandemie. Jetzt habe ich eine normale Pause eingelegt. Das gleiche war mit Wagner. Ich habe die ganzen Ringopern erst vor kurzem angefangen, so richtig zu dirigieren. Studiert habe ich sie schon früher. Aber das war genauso. Ich hatte das Gefühl, ich bin einfach nicht reich genug für die Musik. Beethoven 9 habe ich bis zu meinem 40. Geburtstag noch kein einziges Mal dirigiert. Danach allerdings oft. Jetzt komme ich auf den 50. Geburtstag zu. Es bleiben noch ein paar Stücke, die mir bevorstehen und auf die ich mich später freue. Zum Beispiel Bruckner 7, Bruckner 8, Bruckner 9. Da lasse ich mir noch ein bisschen Zeit. Aber ich vertraue da meistens auf meinen Instinkt. Der sagt mir meistens ganz genau, da bist du noch nicht reif dafür und das lass lieber noch ein paar Jährchen liegen.
Jetzt haben Sie unsere Neugier geweckt. Sie haben angedeutet, Mahler habe Sie zur Musik gebracht?
Mahler hat mich zum Dirigieren gebracht. Zur Musik hat mich meine Familie gebracht.
Der Vater.
Der Großvater. Also die Musik ist mir schon in die Wiege mitgelegt worden. Aber ich wusste bis zu meinem 16., 17. Lebensjahr nicht, dass ich unbedingt Dirigent werde. Eher umgekehrt, etwas anders wollte ich machen. Aber dann habe ich Mahler-Symphonien auf Platte gehört und das hat mich so dermaßen überwältigt, dass ich dann gedacht habe, nee, du musst schon versuchen, Dirigent zu werden, allein einfach, um diese Musik spielen zu können.
Aufgewachsen in der Sowjetunion, in einer Künstlerfamilie, da kriegen wir Deutsche sofort Klischees in unseren Kopf. Peredelkino oder sonst wo, die schöne Datscha, wo man dann mit anderen Intellektuellen gesessen hat und von einer besseren Welt geträumt hat. Und dann liest man sowas Lakonisches, etwa bei Wikipedia 1990, dann nach Deutschland gegangen. Das kann doch so einfach nicht gewesen sein, oder?
War es auch nicht. Jedenfalls für meinen Vater nicht, der dann mit 45 praktisch einen neuen Lebensstart mit seiner kompletten Familie machte. Aber das war für sie damals ein notwendiger Schritt. Ich sah ihn damals mit meinen 18 Jahren als weniger notwendig an. Ich wollte nicht weg. Mir ging es gut. Und ich glaubte auch an die Perestroika, die nur ein Jahr darauf scheiterte. Aber ich war noch voll Feuer und Flamme für diese sozialen und politischen Umbauten, wie die jungen Menschen ja meist sind. Aber für meine Eltern war das ganz klar, die wollten weg. Die wollten dieses Leben hinter sich lassen und ein neues beginnen. Wir mussten ja alle unsere Freunde zurücklassen. Und ja, es war wirklich ein völlig neuer Anfang.
Sie fangen jetzt auch schon wieder was Neues an. Stichwort Bayern.
Ich habe es mir eigentlich zur Gewohnheit gemacht, mich so alle 10 Jahre neu zu erfinden. Ich begann mit 28, 29 mein Abenteuer in Glyndebourne. Und circa 10 Jahre später habe ich gespürt, jetzt ist es an der Zeit, etwas Neues zu machen. Dann begann ich vor genau 10 Jahren mein Abenteuer in Russland mit dem Svetlanov-Orchester. Und 10 Jahre später habe ich das Orchester jetzt verlassen, mit Wehmut natürlich, also nicht freudig verlassen. Aber ich spüre dann auch immer, wenn die Dinge anfangen, zu Routine zu werden. Also ich habe jetzt nicht nur Russland, also in Form dieses Svetlanov-Orchester und der Position dort als Chefdirigent und künstlerischer Leiter, sondern auch London Philharmonic nach fast 20 Jahren Zusammenarbeit verlassen. Und Glyndebourne verließ ich noch 2013. Ich wollte was Neues starten und da muss man wirklich den Kopf und auch die anderen Zentren frei haben, um da ins kalte Wasser reinzuspringen. Jetzt bleibt nur noch Berlin und Bayern.
Bayern müssen wir nochmal für die, die es noch nicht gehört oder gelesen haben. Sie werden jetzt Generalmusikdirektor der Bayerischen Staatsoper, aber Sie bleiben dem RSB treu. Warum eigentlich? Was ist das Tolle für Sie an diesem Orchester?
Erstens verbindet mich mit diesem Orchester eine längere Geschichte. Das hat noch wiederum mit meinem Vater zu tun. Er dirigierte dieses Orchester sehr viel, als wir nach Deutschland kamen. Ich war hier oft bei seinen Proben als Student. Ich habe hier praktisch professionell hinter verschlossene Tür debütiert, nämlich in der Nalepa-Straße noch, hat er mich förmlich vor die Tür gestellt, um die Bühnentrompeten in Mahler 1 zu dirigieren. Damals gab es noch keine Fernsehmonitore und er brauchte einen Dirigenten draußen und das habe ich gemacht. Und wir sind dann damit nach Dortmund, glaube ich, gefahren im Sommer 91. Das war quasi mein Debüt. Dann habe ich einmal bei dem Berliner Musikfest, also damals hieß es noch Musikfestwochen Berlin.
Festwochen, ja.
Genau, da bin ich einmal 97 eingesprungen für Udo Zimmermann, der damals erkrankt war. Dann habe ich ein Konzert mit dem RSB dirigiert mit verschiedenen damals zeitgenössischen Musik. Ich bin innerlich diesem Orchester treu geworden, auch wenn ich über die Jahre nicht so viel dirigiert habe. Dann haben wir gemeinsam eine Aufnahme gemacht, 2013, diese Schnittke-Symphonie Nummer 3. Und dann habe ich gespürt, ich gehöre hierhin. Und inzwischen hat sich über 5 Jahre, ich bin schon hier fast volle 5 Jahre da, Januar 17 habe ich angefangen. Und ich bin der Meinung, man braucht ungefähr 10 Jahre, um eine richtige chemische Verbindung mit einem Kollektiv aufzubauen, wo man einander wirklich ohne Dolmetscher liest und spürt und frei von der Leber weg musizieren kann.
Deswegen, fliegen da auch mal die Fetzen?
Ab und zu schon. Ab und zu schon, natürlich im Rahmen des Vertretbaren, aber man ist natürlich emotional völlig offen, gerade bei Proben. Aber wir haben großen Respekt voreinander und emotional passen das Orchester und ich schon gut zusammen. Wir müssen einfach noch mehr und konsequenter weiter zusammenarbeiten. Die Pandemie hat uns in dieser Hinsicht eigentlich eine einmalige Chance gegeben, denn wir waren sehr viel im Studio eingesperrt, wo wir nicht vom Publikum spielen durften. Da saßen wir hier im Haus des Rundfunks und spielten Rundfunk-Live-Konzerte, erst in ganz kleinen Formationen, dann immer größeren. Und da habe ich plötzlich gedacht, so muss es früher gewesen sein, wo die Rundfunkorchester fast nur im Rundfunk gespielt haben. Und das ist eigentlich gar nicht so schlimm. Umgekehrt, man spielt für ein Riesenpublikum, was da draußen sitzt. Und man spielt live. Also da wünsche ich mir, dass, wenn die Pandemie jetzt langsam abklingt, dass wir nicht nur wie gewohnt unsere Konzerte vor dem Publikum, sondern auch ab und zu so live im Radio wieder spielen können.
Wir haben Ihren Vater erwähnt. Ist er stolz auf Sie? Sind Sie stolz auf ihn? Wie ist das Verhältnis?
Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf ihn, auf das, was er geschafft hat, wenn man bedenkt, dass ihr, wie gesagt, die ersten 20, 25 Jahre alle Wege versperrt wurden und dass er trotz allem es diesen Durchbruch schaffte und dass er sich auch sehr veränderte, weil er war ein ganz anderer Mensch. Er war schon sehr sowjetisiert in allem, auch als Musiker. Und das sage ich nicht nur im negativen Sinne, durchaus im positiven, aber er war ein anderer Mensch und er hat sich sehr, sehr verändert über die Jahre. Ich hoffe, er ist mit mir auch zufrieden.
Ich hatte mal Gelegenheit, Wassily Schukschin, einen berühmten Schauspieler, Regisseur, kennenzulernen, der leider viel zu früh verstorben ist, der sehr viel Schwierigkeiten auch hatte in der Sowjetunion, der mir aber gesagt hat, ich bin Russe, ich bleibe Russe, die russische Seele ist mein. Würden Sie das auch sagen?
Naja, Schukschin hatte es leichter zu sagen als ich, denn er war auch wirklich ein gebürtiger Russe. Ich stamme aus einer Familie der ukrainischen Juden. Ich bin zwar selber in Moskau groß geworden, aber auf beiden Seiten, auf väterlicher und mütterlicherseits, waren das alles Juden und alles Juden aus der Ukraine. Das heißt, in der dritten, vierten Generation zurückgerechnet, haben sie auch gar nicht so gut Russisch gesprochen, wenn überhaupt. Ich fühle mich als Russe, habe mich auch immer als Russe gefühlt, vor allem durch die Literatur, durch die Musik, durch das Theater, durch Film, durch diese ganze, vor allem kulturelle Tradition. Aber ich bin mir auch dessen bewusst, dass ich für viele Menschen da drüben gar nicht so sehr russisch bin. Das war ja auch mit der Grund für unsere Abreise damals. Die Dinge haben sich natürlich relativiert. Es gibt inzwischen gar nicht mehr so viel Antisemitismus wie damals in den
80er Jahren. Hat das abgenommen?
Ja, ja. Das, ich meine, den alltäglichen Antisemitismus, den gibt's nach wie vor, aber den gibt's überall. Aber so einen massiven Antisemitismus, der auch teilweise vom Staat unterstützt wurde, an dem mein Vater so sehr gelitten hat und viele anderen, den gibt's so gut wie gar nicht mehr. Und wenn ich da hingehe, dann werde ich auch mit offenen Armen empfangen. Und komischerweise, hier werde ich fast überall eben als, natürlich als Russe, als russischer Musiker empfunden. Und viele sagen mir sogar nach, du siehst ja auch wie ein echter Russe aus. Da muss ich immer lachen, weil an mir ist wirklich nichts Russisches, außer meine Sprache, meine Kultur. Aber das ist wahrscheinlich das Wichtigste.
Das ist eine ganze Menge, oder? Wladimir Jurowski ist bei uns zu Gast, der Dirigent. Und zum Abschluss unseres viel zu kurzen Gesprächs, ich könnte noch stundenlang mit Ihnen reden, hören wir noch mal eine Aufnahme, und zwar den Walzer aus der Jazz-Suite Nummer 1 von Dmitri Schostakowitsch. 1934 entstanden, im Grunde auch auf Wunsch von Stalin. Und ich kenne Moskauerinnen und ich kenne Menschen in St. Petersburg, wenn die diesen Walzer hören, dann fangen die an zu weinen, weil sie böse Erinnerungen damit an die Zeit des Gulags verbinden. Etwa, es gibt einen berühmten Spielfilm, Voksal Diadvuch heißt es, glaube ich, auf Russisch, ja. Oder Dvaich, der Bahnhof für zwei. Einer der ersten Filme, der das mal thematisiert hat, diese Gulags. Wenn Sie diese Musik spielen, was haben Sie für Assoziationen? Die Musik, die wir jetzt hören, diesen Walzer aus der
Jazz-Suite? Naja, das sind schon bittersüße Erinnerungen, weil das ist natürlich die Jugendzeit meiner Großeltern. Und es sind nicht nur Gulag-Erinnerungen, es sind auch Erinnerungen an das glückliche Leben. Für viele Menschen war das Leben vor dem Zweiten Weltkrieg in der Sowjetunion ein glückliches Leben. Und es ist eben beides da. Und ich spüre allerdings bei Schostakowitsch immer und in diesem Walzer sowieso einen großen Anteil der Ironie in Musik. Die ist nie, die meint es nicht immer das, was sie sagt. Das sind verschlüsselte Botschaften, obwohl das ein relativ einfaches Stück ist. Aber hier ist Melancholie, hier ist ein bisschen Sentimentalität, aber es ist auch das, was die Engländer Tongue-in-Cheek nennen. Das ist so eine Art, man zieht einen auch ein bisschen durch Kakao. Und das ist bei Schostakowitsch eigentlich immer, das ist ein typisch sowjetischer schwarzer Humor.